Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Kinder sind unsere Zukunft und überhaupt ist Bildung der Schlüssel, um in der Bildungsgesellschaft voranzukommen. Das sind solche Sätze, ich bin mir sicher, die haben Sie mindestens schon so oft gehört wie ich oder so oft wie Ingrid König. Ingrid König ist nämlich Schulleiterin in Frankfurt an einer Grundschule. Aber was sie da so erlebt, das klingt nicht so, als seien solche Sätze wirklich ernst gemeint. Ingrid König beschreibt nämlich in ihrem Buch einen Schulalltag und eine Schule vor dem Kollaps. So heißt das Buch auch, Schule vor dem Kollaps. Und das wollte ich genauer wissen und habe deshalb Ingrid König eingeladen. Guten Tag nach Frankfurt, Frau König.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie machen in Ihrem Buch schon gleich sehr, sehr deutlich, dass Sie als Schulleiterin einer Grundschule dort in Frankfurt-Griesheim jetzt keine umfassende Analyse so des gesamten föderalen Schulsystems machen wollen. Aber Sie schreiben, Sie glauben, dass Ihre Beobachtungen symptomatisch sind für Verwerfungen, unter denen alle Schulen leiden. Fangen wir also mit Ihrer Schule an. Was ist das für eine Schule?
Ja, ich muss sagen, dass Griesheim ein geteilter Stadtteil ist. Also das heißt, rechts und links gibt es sehr wohl Stadtgebiete, die gut gemischt sind, aber wir in Griesheim-Mitte sind so gar nicht gemischt. Und das macht sich halt bemerkbar, dass wir sehr viele Schüler aus bildungsfernen Familien haben. Und da braucht es einfach eine besondere Unterstützung. Und es gibt ganz viele Schulen in Frankfurt, die ähnliche Probleme haben. Und deshalb haben wir ja auch vor, ich glaube 2 Jahren war das mittlerweile, den offenen Brief an den hessischen Kultusminister geschrieben und die Probleme aufgezählt. Die sind ja auch der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben worden, die waren mehrmals in der Presse.
Jetzt sind wir schon fast bei der Politik. Ich möchte mal noch bei Ihrer Schule bleiben. Sie schreiben nämlich, Ihre Schule, die braucht gar kein Schild an der Fassade, dass es sich um eine Brennpunktschule handelt, sondern man sieht es eigentlich dem Gebäude schon an. Also wenn Sie da morgens ankommen, wie sieht die Schule aus?
Ja. Ich komme in der Schule an und dann ist schon mal ein Tor, das nicht funktioniert, durch das ich dann auf den Parkplatz fahre, der jetzt allerdings neu gemacht wurde. Es sind auch so schon Teile vom Gebäude jetzt neu gemacht worden, aber es fehlt total ein Gesamtkonzept. Verrostete Stangen stehen im Schulhof rum. Es tropft auch manchmal durch das Flachdach und Leitungen hängen raus, weil am Flachdach was repariert wurde dann mal. Brandschutzmaßnahmen, die 2009 aufgeschrieben wurden, werden nicht gemacht. Und bis jetzt hatte man das Gefühl, es hat sich so in der letzten Zeit ein bisschen geändert, aber das Gefühl, dieser Stadtteil und die Schule, die sind nicht interessant für die Behörden. Also das ist.
Das sind jetzt so diese Äußerlichkeiten, an denen Sie das sehen. Woran bemerken Sie jetzt im Unterricht, dass hier irgendwas nicht stimmt?
Im Unterricht bemerke ich, dass wir viele Kinder haben, die unausgeschlafen sind, die nicht auf Schule vorbereitet sind. Wir haben viele Eltern. Und das macht auch den Eltern zu schaffen, die sich ganz viel Mühe geben mit ihren Kindern, die ihre Materialien nicht mitbringen, sodass der Lehrer erst mal 10 Minuten vom Unterricht beschäftigt ist, bis alle mit irgendwelchen Materialien versorgt sind.
Ja. Sie haben ja in den frühen 70ern Lehramt studiert. Sie haben also ein paar Jahrzehnte Berufserfahrung, wenn ich das so sagen darf. Und Sie schreiben, es habe sich etwas grundstürzend verändert. Sie hätten jetzt immer mehr mit Menschen zu tun, deren Verhalten Sie in der Schule an den Rand der Verzweiflung bringen. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich habe eigentlich nur in meiner ganzen Berufstätigkeit nur mit Migranten gearbeitet. Das hat sich am Anfang zufällig so ergeben und dann aufgrund der Kompetenz halt nicht mehr zufällig, dann war es auch gewollt. Ich habe lange Zeit, also im ganzen 20. Jahrhundert, Menschen, die zugewandert sind, erlebt, die die Kinder mit Materialien versorgt, pünktlich zum Unterricht geschickt haben. Ich habe Eltern erlebt, ich war damals eine junge Lehrerin, ja, ich war 21, 22, als ich meinen ersten Lehrauftrag der Stadt Frankfurt hatte, respektvoll, sehr respektvoll gegenübergetreten sind, die auch Fragen hatten, die haben sie aber ordentlich, anständig, respektvoll gestellt.
Und das ist heute alles nicht mehr der Fall?
Nö.
Sondern?
Nö. Es gibt viele Eltern, die interessieren sich überhaupt nicht für die Schule und wenn sie sie zu Gesprächen bestellen, dann kommen sie nicht, ohne abzusagen. Es treten Eltern im Sekretariat auf, der Sekretärin gegenüber und möchten sofort jetzt mit dem Lehrer sprechen um 8.25 Uhr, wo der im Unterricht ist. Und wenn die Sekretärin freundlich sagt, dann müssen sie einen Termin ausmachen, werden sie pampig.
Hm. Vieles von dem, was Sie beschreiben aus Ihrem Alltag in dem Buch, das erfüllt wirklich alle Klischees, die man sich von rechter Seite nur so vorstellen kann. Die Erstklässlerin, die sich nicht von einem männlichen Lehrer unterrichten lassen will, oder die Eltern, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und die Kinder als Dolmetscher benutzen. Voll verschleierte Mütter, die eine Entschuldigung des Sportlehrers fordern, weil der ihnen die Hand geben wollte. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist Ihnen sehr wichtig, keine Ressentiments zu bedienen. Und ja. Sie schreiben, das hat eigentlich nichts mit der Herkunft und der Religion zu tun. Warum häuft sich das dann da trotzdem so?
Mit der Religion hat es vielleicht schon was zu tun, mhm. weil es natürlich Muslime sind, die die Hand nicht geben wollen.
Aber Sie betonen ja. sehr, Sie haben schon Ihr Berufsleben lang mit Muslimen gearbeitet.
Ja.
Das Problem hätte es früher nicht gegeben.
Ja, ich habe auch früher keine Muslime mit Kopftuch an der Schule gehabt, schon gar keine Vollverschleierten. Das war halt nicht so. Und da gab es diese Probleme halt nicht. Und jetzt sind sie da. Und man muss darüber sprechen und auch gucken. Und ich habe ja auch mit den Frauen, die Hand nicht geben wollten, habe ich gesagt, was machen wir denn in Zukunft? Ja, sollen die Lehrer von der Schule gehen? Machen wir nur Lehrerinnen? Oder gehen die Kinder, die leistungsbereit sind, in eine andere Schule? Ja, ich habe auch diese Frauen gefragt, wie sie sich das denn so vorstellen. Und so frage ich auch die Gesellschaft. Bitte, wie stellt ihr euch das vor? Und da müssen wir ja irgendwelche Vereinbarungen haben.
Was ich vorhin meinte, dass Sie das Buch so abwägend immer schreiben, das liegt auch daran, dass Sie dann zum Beispiel an dieser Stelle darauf zurückkommen und sagen, naja, die Probleme sind vielfach angelegt. Sie gehen dann auch in der Stadtgeschichte zurück. Sie haben das vorhin schon gesagt, wie gespalten dieser Stadtteil auch ist.
Ja.
Das heißt, Sie haben was an Ihrer Schule versammelt? Typische Migrantenprobleme, also sprich Sprachschwierigkeiten, klassentypische Probleme, Stadtplanungsfehler, gesellschaftliche Schieflagen, alles in Ihrer Schule?
Ja, das stimmt. Also da ist die Straße mit dem höchsten Arbeitslosenanteil. Es ist eine sehr schwierige Straße, die also schon seit, als ich Kind war, wusste man schon, dass das eine schwierige Straße ist. Wenn sich das alles so summiert, dann wird es halt schwierig. Und wenn es schwierig wird, dachte ich mir so immer, dann guckt man, wie man an die Probleme rangeht. Aber das wollte dann auf einmal niemand mehr.
Was befürchten Sie denn, was das für Folgen hat?
Ja, erstmal ist das für ein Land, das von Bildung lebt. Wir haben nun mal kein Öl, wir haben auch sonst keine Ressourcen außer unseren Köpfen. Und das heißt, wir müssen uns um die Köpfe unserer Kinder kümmern. Und was mich so bekümmert ist, dass so viele der Kinder gar nicht glücklich sind, hier zu leben. Aber ich kann doch nur aktiv und freudig mitgestalten, wenn ich ein zumindest zufriedener, muss nicht gleich glücklich sein, aber zufriedener Mensch sein kann und gerne irgendwo lebe. Aber wie ich in einem Land leben kann, ohne Wurzeln zu dürfen und zufrieden und glücklich zu sein und dann mitgestalten, dann brauche ich auch nicht so viel zu meckern. Wenn ich mitgestalten kann, ist das immer eine tolle Sache. Aber das kann ich nur, wenn ich irgendwo zu Hause bin und wenn das nicht sein darf. Also das bekümmert mich sehr um die Kinder, die hier so rumturnen.
Und das heißt auch, dass Sie mit einer ganz schönen Strenge daran gehen wollen. Sie wollen nicht zu viel Verständnis zeigen, trotz aller Schwierigkeiten, sondern Sie fordern klare Regeln, Respekt, Disziplin. Was fordern Sie da?
Die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder angemessen loszulassen. Natürlich erwarte ich auch, dass die Eltern von ihrem Heimatland erzählen, wie sie groß geworden sind. Das machen ja auch einige Eltern ganz schön. Die erzählen ihren Kindern, wie es in der Kindheit war und manches war schön, manches war belastend, wie man so halt Kinder erzieht. Aber die meisten, habe ich in den letzten Jahren erfahren, bilden einfach eine Blase, wo sie ein Stück Heimatland mitnehmen. Und die Mütter sind in ihren Wohnungen, ganz viele arbeiten nicht. Es gibt auch viele Analphabeten mittlerweile wieder, also mehr. Ich finde, dass diese Menschen Deutschkurse machen müssen, Integrationskurse machen müssen. Und ich erwarte auch von den Migranten, die schon länger hier sind, dass sie sich ein bisschen mehr Richtung Ehrenamt engagieren. Denn alles, was sich bei uns an der Schule engagiert, ist, wie nennen wir sie, Biodeutsch oder sonst irgendwas. Und die anderen halten sich relativ zurück, bis auf Ausnahmen. Das sind dann ganz tolle Ausnahmen, aber sind halt Ausnahmen.
Sie fühlen sich jetzt aber beim Durchsetzen von Regeln von ihren vorgesetzten Behörden im Stich gelassen. Wenn wir mal das Beispiel der Schulpflicht nehmen. Sie schreiben, das würde überhaupt nicht durchgesetzt. Können Sie das erklären?
Ja, also es gibt Familien, dann ist die Tante in Karlsruhe krank und dann verreist man einfach mal eine Woche und guckt nach der Tante. Andere bleiben in den Ferien wesentlich länger weg.
Und was machen die zuständigen Behörden?
Also die mir vorgesetzte Behörde bearbeitet das auch. Und dann gibt es auch Eltern, die die angesetzte Strafe bezahlen. Andere bezahlen sie nicht und sagen, wir haben kein Geld. Und dann passiert halt nichts. Es passiert einfach nichts. Das kann doch nicht sein. Also entweder gibt es eine Schulpflicht und die Kinder müssen gehen. Oder wir sagen, wir heben die Schulpflicht auf. Ja, dann macht jeder, was er will.
Das ist für Außenstehende einigermaßen verblüffend. Sie beschreiben Behörden, die die Lehrer nicht wirklich unterstützen. Sie beschreiben marode Schulgebäude, auch wenn sich in den letzten Jahren jetzt ein bisschen was bei Ihnen getan hat.
Ja.
Das klingt eigentlich alles nach völligen Selbstverständlichkeiten.
Ja, das dachte ich ja auch eine Zeit lang. Ich dachte, wenn es reinregnet durch ein Dach, habe ich gedacht, völlig selbstverständlich, dass da gleich jemand ankommt und sagt, ach, wie schrecklich, ihr Armen, wir machen das ganz schnell.
Stattdessen gibt es jetzt einen Digitalpakt Schule, 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung in den Schulen. Was halten Sie davon?
Also die Idee an sich finde ich gut, aber das eine hat mit dem anderen für mich gar nichts zu tun. Das gegeneinander auszuspielen ist für mich keine Option. Ich finde, dass der Bund sich so und so bei der Kindererziehung ganz anders einbringen müsste, denn es kann ja nicht sein, dass irgendwelche Kommunen alleine für die Kinder zuständig sind und wer zufällig keine Kinder hat, hat Glück gehabt oder wie soll das sein? Also ich finde dieses ganze System im Moment, es ist alles nicht mehr zeitgemäß.
Es ist jetzt ein paar Mal schon durchgeklungen, dass sich in den letzten Jahren ein bisschen was bei Ihnen getan hat. Dann ist der Parkplatz bei Ihnen gemacht worden. Ich glaube, auch da an dem Dach ist ein bisschen was geflickt worden. Das hat, so mein Eindruck, ein bisschen was damit zu tun, dass Sie eben eine sehr laute Schulleiterin sind. Sie haben Brandbriefe geschrieben, Sie waren im Bundestagswahlkampf 2017 in der Fernsehwahlkampfarena bei der Bundeskanzlerin und haben da das Problem geschrieben und dann irgendwie passierte was. Ist das in Ihren Augen eine gute Nachricht?
Nö.
Warum nicht?
Ich finde, dass in dem Fall staatliche Schulamt und das Stadtschulamt, das ist deren Aufgabe. Also dafür wird bezahlt, dass sie sich um Schulen kümmern und dass man in Kommunikation tritt, bitte auf Augenhöhe, zu gucken, was brauchen die Schulen. Und nicht, dass ich erstmal vor allen möglichen Menschen auf die Knie falle und wenn das gar nichts nutzt, dann in der Presse, also ich meine die Pressearbeit, ich finde sie extrem anstrengend und ich habe das so nie gewollt. Ja, also das Buch wollte ich auch nicht schreiben erst. Aber als ich dann anfing zu schreiben, habe ich gedacht, ja, das ist ganz gut, denn eigentlich sollen die Menschen sollen wissen, dass zwar gesagt wird, Bildung ist wichtig, aber dass es keine Durchsetzung dafür gibt, dass eine gute Bildung jeder haben kann. Ja, und soll keiner sagen, ich habe es nicht gewusst, dass es so schlimm ist.
Jetzt, wenn wir mal optimistisch enden und hoffen, dass Sie mit diesem Buch vielleicht so einen Schubs gegeben haben. Sie widmen das Buch Ihren Enkelinnen.
Ja.
Was sind die ersten 3 Schritte, die getan werden müssten, damit Ihre Enkelinnen und deren Kinder die Schulen haben, die sie brauchen?
Also als erstes mal brauchen wir ein gutes Konzept für die vorschulische Bildung, die allen Kindern angedeihen muss. Das heißt auch Kindern aus bildungsfernen Schichten, dass die den Kindergarten regelmäßig besuchen. Und der Kindergarten muss ein gutes Konzept haben. Da kann man auch gerne mal ins Ausland gucken.
Ja, das ist das Erste.
Das andere.
Ja. Was ist das Zweite?
Dann für die Schule brauchen wir eine Reform der Lehrerausbildung. Das heißt, die Grundschullehrer müssen anders ausgebildet werden, sie müssen praxisnäher ausgebildet werden. Das ist das Nächste. Dann brauchen wir ganz klare Regeln, dass Eltern sich an Regeln, die man gemeinsam ja schließlich aufgestellt hat, halten, dass sie ganz normal um Termine bitten, wenn sie ein Problem haben und dass sie ihre Kinder versorgen mit den Dingen, die sie versorgen können, nämlich mit Essen, mit Schulmaterialien. Und dann geht es ja an die weiterführende Schule. Da brauchen wir auch ein Stück von dem Digitalpakt.
Dann doch noch.
Ja. Ja.
Den Digitalpakt. Das sagt Ingrid König. Sie hat das Buch geschrieben, Schule vor dem Kollaps, eine Schulleiterin über Integration, die Schattenseiten der Migration und was getan werden muss. Das Buch kostet 20 Euro und ist bei Penguin erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.